Besenwagen-Gravel steht irgendwo zwischen Kühtai und Rheinland geparkt und tankt Energie für die letzten Rennen der Saison. Während der Gravel-Kalender in Lettland, Tschechien und Südafrika wieder Schwung aufgenommen hat, atmet Paul in Österreich noch dünne und Simon in Düsseldorf heiße Luft. Heute sprechen wir nicht nur darüber, wie ihr euer erstes Gravel-Rennen am besten plant, vorbereitet und fahrt, sondern auch mit dem neuen Renndirektor der The Trucker-Serie, Hans Becking, über seine neue Rolle und was uns nächstes Jahr beim Gravel Coachella erwartet. Der Besenwagen Gravel rollt geschmeidig auf Schwalbereifen.
Und meiner Simon Press.
Achso, ja, und meiner.
Ich wollte dir deine Rolle nicht klauen.
Okay, das bleibt drin, Fallbein. Ja, und mein Name ist Paul Voss. Ja, sehr gut, wenn man auf was wartet, dass was passiert. Simon, wie ist die Lage? Ist es immer noch heiß in Düsseldorf?
Ja,
ich war ja lange nicht mehr da.
Ich beneide dich um kalte Höhenluft. Wobei, es ist so ein bisschen up and down, aber so langsam nervt und man freut sich. Ich habe gestern, war rund um die Kö in Düsseldorf, so ein Rundstreckenrennen um die Königsallee, übrigens auch sehr geiles Rennen gewesen. Und da habe ich mit einem befreundeten Fahrer...
Ganz kurz, ist das um den Teich und im See,
ja,
und
genau,
den Fluss?
Oder, ja, um diesen Tümpel.
Wie nennt man das?
Da, genau.
Diesen Tümpel drumherum.
Ja. Okay. Ich glaube, Düsseldorf hat dafür irgendwie einen fancy Namen, aber im Endeffekt ist es wirklich nur ein Tümpel, wo viele Enten reinscheißen und dementsprechend sieht das Ding auch aus. Aber die Szenerie drumherum ist sehr geil, muss man sagen. Ich habe auch vorher überlegt, ob es irgendwas Vergleichbares in Deutschland gibt, aber jetzt so in einer Großstadt ein Rundstreckenrennen, so mitten in der Innenstadt, normalerweise werden die ja immer auf dem Parkplatz vom Möbelhaus oder in irgendein Industriegebiet reingeknallt. Das ist schon geil, also schon ein Alleinstellungsmerkmal. Genau, und
ja, früher gab es in Berlin, bei der Tour de Berlin, gab es immer auf der letzten Etappe, die war auch immer auf dem Kurfürstendamm. Und selbst bei der Kids-Tour, ich glaube, selbst die hatten die letzte Etappe auch auf dem Kurfürstendamm. Also, aber das gibt es natürlich auch nicht mehr, wie vieles in Berlin. Aber ja, rund um Kö, ich habe gesehen, dass es stattgefunden hat, habe mich ein bisschen geärgert, weil das ist ja jetzt ein Heimrennen. Und das Publikum, es muss wahrscheinlich ein interessanter Mix generell sein.
Ja, komplett. Also es ist, es sind halt wirklich Leute, die da vorbeikommen. Zum Beispiel der Schalke-Trainer lief da auch gestern rum mit seiner Family, also halt ganz random. Und so Menschen rennen da dann halt zum Teil rum, aber halt auch die Hardcore-Rennrad-Fans. Aber man überhört auch ganz, ganz viele so Konversationen so, ey, was ist denn hier los? Meine Jüte, was fahren die denn hier so schnell? So sowas. Also typisch rheinländisch, einfach Leute, die komplett perplex sind, was da gerade abgeht. Natürlich ein paar Leute komplett gebrochenes Herz, weil sie ihren AMG nicht 100 Mal um die Kö prügeln können an einem Tag im Jahr. Aber ansonsten eigentlich alle Leute sehr, sehr happy und man sieht, wie schön so eine autofreie Innenstadt und wie ruhig so eine autofreie Innenstadt sein kann. Und einfach ein brutales Rennen. Also das sind halt, ich glaube, das sind insgesamt so, ja, jede Gerade ist eigentlich Minimum 600-700 Meter lang und dann hast du eigentlich nur eine Kurve, halt an der Nord- und an der Südseite und der Rest ist einfach nur Antritt und dann mit 60 km/h wieder auf die nächste Kurve zu rollen. Ja.
Ja. Bist du eigentlich auch gefahren?
Nee, hatte ich keine Laufräder rechtzeitig parat. Und ich hätte richtig Lust gehabt, hätte auch, wenn ich die Laufräder rechtzeitig noch zurückbekommen hätte, hätte ich mich noch angemeldet, wäre aber auch eine sehr, sehr knappe Kiste und eine spontane Kiste geworden. Ja, ich habe vorher immer so, denke ich mir, boah, nee, das Rennen willst du auf keinen Fall fahren, weil das echt immer ein bisschen sketchy ist. Aber wenn man dann selber am Rand steht oder es selber fährt, ich bin da jetzt schon zweimal so ein Teamzeitfahren drauf gefahren und die Atmosphäre ist halt immer super geil, weil diese Innenstadt-Atmosphäre, du fährst halt am Louis Vuitton und am Dior und am Chanel-Laden vorbei, das hat schon irgendwie was, auch wenn mir die Marken komplett egal sind, aber es ist irgendwie eine geile Atmosphäre, ne? Alle sind da und ja, dementsprechend habe ich mich dann gestern doch ein bisschen geärgert, dass ich das doch nicht gefahren bin. Aber war
aber
ausgebucht auch.
Jetzt will ich nur an den Laufrädern hat es gescheitert.
Ja, an meinen Straßenlaufrädern. Also ich glaube, für Gravel hätte ich noch was da gehabt, aber für Straßenlaufräder und dann die noch umzubauen rechtzeitig, Ja, ich hatte auch ein bisschen Schiss vor dem Rennen, weil es da die letzten Jahre auch mal ein bisschen gekracht hat hier und da. Von daher hatte ich eine willkommene Ausrede. Gehört vielleicht auch zur Wahrheit dazu. Aber genau, deswegen habe ich es mir dann geklemmt. Aber wie gesagt, das Rennen war dann auch irgendwann Mitte der Woche ausverkauft sogar. Also irgendwie, ich glaube, auf 100 Startplätze limitiert bei den Amateuren. Dementsprechend, ja, hat sich das dann eh so ein bisschen von selber erledigt. Genau, und okay, da habe ich mit einem befreundeten Fahrer gesprochen und der meinte noch, er freut sich auf den Winter, weil es einfach dauernd so heiß ist und man echt gar keinen Bock mehr hat auf, man sieht so 30 Grad und denkt sich so, ach ja, ist ja angenehm heute.
Ja, das Ding ist halt, dass unsere Infrastruktur dafür halt nicht ausgebaut ist, ne? Oder halt auch die ganzen Städte sind dafür halt nicht konstruiert, also nicht so wie in Spanien zum Beispiel,
ja,
wo du auch viel mehr Schatten hast, irgendwie so zwischen den Gebäuden, ist einfach anders gebaut, weil die natürlich historisch schon immer eher warm, ja, wärmere Sommer hatten, aber ja, ich glaube, da müssen wir uns leider dran gewöhnen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, du hast mir gerade noch geschrieben, du hasst Essen mittlerweile. Was hat es damit auf sich?
Ja, also erstmal, also in der Höhe muss man generell mehr essen, man hat aber auch gleichzeitig weniger Hunger, also ich bin immer noch in der Höhe. Und man ist halt so am Schaufeln. Dann aber wiederum habe ich zum Beispiel am Ruhetag, den habe ich ein bisschen verkackt, was das Essen angeht, habe ich dann zu wenig gegessen. Und dafür habe ich dann im Training gestern zum Beispiel bezahlt bei den Intervallen, wo dann mein Glykogenspeicher halt komplett irgendwie leer war, weil ich nicht genug aufgeladen hatte. Weil ich halt wirklich so einen Tag dachte, oh, jetzt mal so ein bisschen durchatmen und nicht so viel reinballern. Aber ja, ich habe mich jetzt gerade schon wieder was. Also, das ist so, man ist so konstant irgendwie am Essen. Das ist richtig, richtig, es nervt schon so ein bisschen. Ja.
Was ist dein Go-To-Essen nach so einem Trainingstag?
Boah, ich bin sehr monoton, also schon viel Pasta, so ein bisschen Reis. Oder halt so, wie heißen die, nicht Tortellini, sondern die anderen.
Ravioli?
Ja, genau, so Raviolis halt, so frische. Ja, schon so viel Sachen, die natürlich irgendwie fertig sind. Ich esse natürlich auch Obst und Gemüse und so, aber ja, schon sehr, sehr primitiv und sehr, ja, sehr einfach, aber ich bin froh, wenn es dann jetzt am Donnerstag dann auch wieder runtergeht und also das heißt nicht, dass ich zu Hause für anders esse, aber zumindest kriege ich da ab und zu mal anderes Essen vorgesetzt, wenn ich Glück habe. Zur Abwechslung, von daher, ja.
Ist da auch mal so eine bodenlose Kombi dabei, die dir irgendwann die Einreise nach Italien versperren könnte?
Nee. Also so schlimm bin ich nicht. Also ich halte mich da schon an die örtlichen Gegebenheiten. Ich war einmal vor der Weltmeisterschaft 2023, war ich 2 Tage vorm Rennen, waren wir irgendwo essen in so einem normal guten italienischen Restaurant in den Bergen. Und da haben sie uns das Essen gebracht. Ich habe Pasta bestellt und Spaghetti und haben dir nur eine Gabel gebracht. Ich habe nach einem Löffel gefragt. Und das wusste ich nicht, ne? Also ich wusste nicht. Ich dachte wirklich, man isst mit der Gabel und also mit einer Gabel packst du die Pasta rauf und dann auf den Löffel und rollt das dann so zusammen. Aber das macht man nicht. Man macht es nämlich am Tellerrand oder auf dem Teller macht man das. Und als ich da nach dem Löffel gefragt habe, da hat die Kellnerin echt, da hat die böse geschaut. Also es war das Schlimmste, also es war der böseste Blick, den ich je in Italien bekommen habe, noch schlimmer, als ich ein Cappuccino nach 12 Uhr, 13 Uhr zu bestellen. Also ja, das war tragisch. Seitdem versuche ich auch ohne Löffel
zu essen. Seitdem traust du dich einfach gar nicht mehr, irgendwas zu fragen in italienischen Restaurants.
Ja. Komplett. Nee, aber ich habe immer in Italien, wenn ich nach 13 Uhr, 12 Uhr ist das, glaube ich, Cappuccino bestelle, entschuldige ich mich dafür.
Aber okay, nee, in Italien ist Flat White noch nicht so flächendeckend angekommen, ne? Also das kann man immer ganz gut umschiffen.
Flat White, ich glaube, das brauchst du nicht sagen. Nee.
Deswegen. Ja.
Ja.
Ja, ich weiche dann immer aus und sage dann einfach, auch wenn ich gar keine Lust drauf habe, einfach irgendwie immer Americano oder Espresso zu bestellen, weil ich gar keine Lust habe. Also ich trinke auch eh nicht so viel Cappuccino, aber ich umschiffe das dann immer so ein bisschen gekonnt. Aber ich stand auch mental sehr oft schon vor der Situation, dass ich mich gefragt habe, geht das jetzt? Ah, nee, komm, lässt du besser sein. Besser gar nichts nehmen, bevor du nachher des Landes verwiesen wirst.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von...
Der Partner der heutigen Folge ist Arbus. Ich habe in den letzten 2 Jahren mit Arbus zusammen an einem neuen Gravelhelm gearbeitet, dem Taipan. Ich war von Anfang an in der Entwicklung mit involviert und nutze den Taipan selber schon seit gut einem Jahr bei meinen Rennen. Er wiegt 295 Gramm in der LED-Version, hat die Acticate-Strukturverstärkung für Stabilität bei großen Luftöffnungen und das bekannte Zoom-Verschlusssystem mit einer Öffnung, die auch Platz für einen Zopf oder auch einen Dutt lassen. Dazu eine feste Brillenhalterung an der Front und eine Montageoption für Helmlampen. Es gibt 2 Versionen, mit und ohne integrierten Rücklicht. Das Licht lässt sich aber auch immer nachrüsten, wenn man möchte. Das Rücklicht selbst ist magnetisch befestigt, wiederaufladbar per USB-C, läuft bis zu 35 Stunden und hat 4 Modis. Es gibt den Taipan in 9 Farben, da sollte also für alle was dabei sein. Ungefertigt wird er zu 100% in Italien. Ja, kommen wir jetzt mal zu Radrennen, weil unser Gast ja jetzt auch dann irgendwann schon gleich dazukommt. Und gehen wir mal ganz kurz die letzten so relevanten Ergebnisse durch. Wann haben wir das letzte Mal aufgenommen? Nach der Deutschen. Okay, also sind ja nur die UCI-Rennen dann gerade so relevant gewesen. Ja, willst du anfangen?
Ja.
Mit dem Rennen in Südafrika?
Gerne, gerne.
Und der Name ist geil.
Around the Pot. Könnte man hier eigentlich auch mal einführen.
Das wäre bei uns around the Kirche.
Around the Ruhrpott könnte man machen. So.
Around the Ruhrpott, ja.
Genau, in Südafrika hat das Ganze stattgefunden. Und tatsächlich hat Matt Beers gewonnen bei der Elite der Männer. Tristan Nortje wurde Zweiter und Alexander Miller aus Namibia Dritter. Bei den Frauen gewinnt Lisa Bowen vor Chloe Bishop und Catherine Kruger, alle 3 aus Südafrika. Und genau, du darfst Tschechien machen.
Ja, in Tschechien hat das zum ersten Mal dieses UCI-Rennen stattgefunden. Ich glaube, das Rennen gab es schon länger, aber jetzt wurde es halt zum ersten Mal als UCI-Rennen ausgetragen. Da gewinnt bei den Männern der Jonas Lindberg, der auch schon das Pre-Rides-UCI-Rennen gewonnen hat. Der hat ihn keine Ahnung, 20 Kilometer oder sowas attackiert. Also sind wir sehr, sehr lange alleine gefahren. Vor Joel Suter, der aus dem Pro-Team von Tudor jetzt gerade kommt dieses Jahr. Also der war bis vor kurzem noch Straßenprofi. Der Schweizer und Peter Wakocz, der nicht mehr amtierende tschechische Meister. Das Trikot hat er jetzt am Wochenende leider verloren. Bei den Frauen gewinnt Nicole Frayn vor Kristina Cimanova aus Tschechien und Wendy Osterwood aus den Niederlanden von Pass Racing. Nicole Frayn hat jetzt mittlerweile auch schon ein paar UCI-Rennen gewonnen und genau, jetzt auch am Wochenende noch ein Rennen in Belgien oder Holland, glaube ich, Headland oder Heatland, wie das heißt, das Qualifikationsrennen für Unbound. Genau, dann gab es noch einen UCI-Rennen in Lettland. Da haben jetzt über 2 Wochenenden mehr Rennen stattgefunden. Unter anderem auch ein UCI-Rennen, was bei den Männern der Eddie Lee, Alter, kannst du so sprechen?
Eddie Lee Itus,
von The Grip, von dem Team von Mattia De Marchi, vor Linus Ostdahl aus Norwegen und Magnus Baklaris aus Dänemark bei den Frauen gewinnt Marilyn van de Gelof aus den Niederlanden, vor Wendy Osterwood aus den Niederlanden und Axel Dupont-Prevot aus Frankreich.
Richtig was los.
Alter, vor allem die Namen auch.
Ja, stimmt. Es kommt keine Top 3 ohne irgendeinen
Stolpersteine.
Ja, genau, ohne irgendein besonderen Buchstaben aus.
Ja, genau. Aber wir haben ja, oder kriegen ja ab und zu mal Zusendungen. Ne? Das dürft ihr auch gerne weiterhin machen. Also entweder auf dem Besenwagen Instagram-Account schreiben oder uns eine E-Mail schicken an kontakt@besenwagen.com oder uns halt auf unseren privaten Instagram-Kanälen, dürft uns auch gerne Nachrichten schicken. Und da gab es eine Frage oder eine Anregung dazu eigentlich eher, dass wir uns so ein bisschen mit dem Thema beschäftigen sollten, wie man eigentlich das erste Rennen bestreitet oder ja, oder wie wir es jetzt nennen, How to Gravel Race.
Genau.
Genau. Bei How to Gravel Race wollen wir mal so ein paar Punkte durchgehen, jetzt nicht am heutigen Tag irgendwie alles, aber zumindest euch mal so ein paar Indizien geben für die Leute, die vielleicht gerade neu zum Sport gekommen sind. Sei es, dass sie aus dem Straßenradsport kommen, vielleicht aus dem Triathlon oder wo auch immer her oder vielleicht generell erst gerade mit dem Radfahren angefangen haben und jetzt Bock haben, ihre ersten Rennen zu bestreiten. Genau. Ich bin da, glaube ich, so ein bisschen der Falsche, um da eine Expertenmeinung abzugeben, wo ich natürlich irgendwie als Profi, keine Ahnung, ich bin in den Sport ja anders reingekommen mit irgendwie auch anderen Zielstellungen und auch auf einem anderen Niveau als wahrscheinlich die meisten. Ich glaube, daher kann vielleicht Simon da einen ganz guten Einblick geben, ohne zu sagen, dass Simon kein Niveau hat. Aber Simon hat ja auch eher als Anfänger so gesehen, in Anführungsstrichen, angefangen, als jetzt wie ich, als Profi. Und genau, wie war es damals für dich? Also wie hast du dein erstes Rennen dir ausgesucht? Was waren so für dich die Kriterien? Und was würdest du sagen, sollte man jetzt, wo der Kalender sich ja mittlerweile auch krass weiterentwickelt hat, na, du fährst ja auch schon seit ein paar Jahren, da gab es weniger Auswahl, aber jetzt ist ja viel mehr Auswahl. Wo würdest du heutzutage starten?
Ich würde mir wahrscheinlich was suchen, was noch nicht so groß ist. Also erstmal bei einem kleineren Rennen anfangen, was jetzt vielleicht noch kein UCI-Rennen ist. Ich hatte, ich glaube, 2018 oder 2019 das Glück, dass die Schicke Mütze, so ein Radladen hier in Düsseldorf, damals so eine Gravel-Ausfahrt, es war so eine relativ groß organisierte Tour, auch mit Feedzone und auch sehr, sehr gut ausgestatteter Feedzone veranstaltet hat. Und ein paar haben sich einfach spontan gedacht, okay, machen wir mal ein Rennen draus. Und damals kam ich dann auf den Geschmack, wow, okay, das ist ja nicht nur Adventure und cool, mal irgendwie nach Feierabend eine Runde zu drehen, sondern das hat ja auch einen richtig sportlichen Aspekt. Und man kann sich messen, man hat einen Wettbewerb, auch wenn das damals gar nicht im Sinne der Veranstaltung war. Aber es hat sich irgendwie so ergeben, wie es ja häufig so ist bei Social Rides, dass man dann doch irgendwie am Ende nochmal ein Ortsschild attackiert oder so. Und das hat sich eigentlich super dafür geeignet, irgendwie ein Gespür dafür zu bekommen, wie schnelles Fahren auf Gravel in einer Gruppe funktioniert. Das heißt jetzt nicht, dass ihr zu eurem nächstbesten Gravel Social Ride hingehen sollt und den direkt auseinander sprengen sollt. Bitte nicht. Aber was vielleicht auch echt mal ein guter Einstieg ist, das habe ich jetzt am Wochenende auch wieder gemerkt, als ich mit einem Kumpel ein bisschen zügiger durchs Bergische gegravelt bin, ist, dass man es auch erstmal für sich selber übt, sozusagen in Anführungszeichen. Weil es gehört schon ein bisschen was dazu, zügig im Windschatten in einem anspruchsvollen Terrain Gravel zu fahren, finde ich. Man muss viel, viel konzentrierter und vorausschauender fahren, als es jetzt zum Beispiel im Straßenradsport ist oder auch wenn man alleine fährt. Weil ich finde, man braucht immer irgendwie ein paar Ausweichmöglichkeiten, ein paar Linienoptionen, die man theoretisch wählen kann, wenn man jetzt irgendwie gerade keine gute Linie getroffen hat oder wenn doch mal irgendwie ein Stein vors Vorderrad springt oder wie auch immer. Dementsprechend, man muss, finde ich, auch gar nicht mit einem organisierten Rennen reinstarten, um irgendwie die erste zügige Erfahrung auf Gravel zu sammeln. Aber da gibt's zum Glück mittlerweile einige Plattformen für, um sich Gravel-Rennen oder so Kalender mal anzuschauen und zu gucken, was bei einem selber in der Nähe ist. Da gibt's super, super viele Anbieter und da gibt's auch nicht den, der gerade alle Rennen irgendwie auf einen Schlag verfügbar hat. Kann man bei Pro Cycling Stats sogar nach einigen Rennen suchen, auch nicht nur UCI-Rennen. Bei polvu.cc, die haben auch einen sehr, sehr guten Überblick. Und auch generell, wenn man es einfach mal googelt, dann findet man auf jeden Fall relativ zügig nach so Übersichten. Und da würde ich erstmal empfehlen, nehmt was bei euch vor der Haustür ist. Ich habe es damals, glaube ich, so gemacht. Der Laurens ten Damme, das war dann mein erstes offizielles Gravel-Rennen, hat mal so ein Gravel-Race auch in der Nähe von Falkenburg veranstaltet. Und da das bei mir irgendwie eine Stunde mit dem Auto entfernt war, dachte ich mir, okay, das schaust du dir mal an. Irgendwie, ich hatte Blut geleckt durch diese Social Rides und dachte dann, okay, das könnte man auch mal in einem Rennen ausprobieren. Und das war auch vom Terrain, was ich so sehen konnte, also weder super hügelig noch nur flach, dass es extrem schnell wurde, sondern es war eine gute Mischung aus einem leicht hügeligen Kurs, von der Distanz auch machbar und eben nicht zu weit von mir zu Hause entfernt. Und genau, dann habe ich mich da angemeldet, ging auch tatsächlich komplett ohne Lizenz, was auch mittlerweile oder aktuell noch die allermeisten Rennen sind, außer man fährt jetzt WM oder EM, da braucht man meines Wissens eine Lizenz für auf Gravel und Genau, habe mich da angemeldet, bin da dann gefahren und konnte da dann echt so die ersten Erfahrungen sammeln, wie es ist, sich so über lange Zeit wirklich am Limit auch zu pacen, was Verpflegung für einen Unterschied ausmacht. Das ist auch echt nochmal ein Riesenpunkt gewesen, den ich am Anfang total unterschätzt habe. War ja auch noch Anfang Corona, da war das ganze High-Carb-Thema noch nicht so groß. Und habe dann auch schnell gemerkt, wo mein Equipment irgendwie für mich an die Grenzen stößt. Also das, was irgendwie bei ja so 26, 27 km/h alleine im Wald funktioniert, muss noch lange nicht bei einem Gravel-Rennen funktionieren, wenn man irgendwie nicht so ganz auf Sicht fahren kann, sondern an einem Hinterrad hängt und ein bisschen spontaner reagieren muss auf das, was vor einem passiert. Dementsprechend da hilft es, wenn man sich so ein bisschen rantastet. Also das wäre vielleicht so mein erster Tipp, dass man nicht so reinstartet direkt mit dem absoluten Highlight-Event, sondern sich was raussucht, wo man auch mal einen guten Recon fahren kann, wo man entweder keine lange Anreise hat oder am Tag vorher schon entspannt anreisen kann, damit man sich alles mal gut angucken kann, vielleicht irgendwie die ersten 10 und die letzten 10 Kilometer vom Kurs nochmal anschauen kann, weil das sind alles so Punkte, die reduzieren Stress, und Stress gibt's im Rennen genug. Deshalb würde ich sagen, sucht euch was, wo man im Vorhinein irgendwie am meisten Stress schon reduzieren kann und wo ihr vielleicht auch noch irgendwie ein bisschen Flexibilität habt, euer Equipment zu ändern oder vielleicht nochmal zu überlegen, okay, nehme ich zwei kleine oder zwei große Flaschen oder einen Trinkrucksack mit. Das sind alles so Punkte, da muss man einfach auf ein paar mehr Dinge Acht geben, als das jetzt bei einem klassischen Straßenrennen der Fall ist, würde ich sagen. Und dementsprechend braucht man so ein bisschen mehr Luft drumherum. Das wäre so meine sehr lange Antwort.
Ja, genau, was ich noch reinwerfen möchte ist, es gibt zum Beispiel, wenn ihr in Ostdeutschland lebt, gibt es die Gravelmania-Rennserie, da gibt es einige Rennen, aber da gibt es ja auch die German Gravel League?
Genau.
Ich glaube, heißt, ja genau. Da gibt es auch einige Rennen, die, glaube ich, ganz gut sind zum Einsteigen. Jetzt zum Beispiel auch, was wir ja schon letzte Folge hatten, Rennsteig Gravel, was jetzt Mitte September stattfindet, wo dann auch im nächsten Jahr die Deutsche Meisterschaft ist. Das ist zum Beispiel noch ein Event, was man machen könnte, wenn man einsteigen möchte und so aus der Region kommt. Und generell ist, glaube ich, so, was ein bisschen meine Einschätzung ist und das Feedback, was ich von Leuten bekomme, dass man sich, glaube ich, echt sehr gut mit der Strecke befassen muss, um selber einschätzen zu können, ob man schon bereit dafür ist, für das, was man sich ausgesucht hat. Jetzt zum Beispiel Nürburgring ist schon sehr anspruchsvoll, gibt es natürlich auch kürzere Runden, aber da muss man, glaube ich, auch schon sich dementsprechend vorbereiten. Es gibt auf jeden Fall dann andere Rennen jetzt auch, gerade wenn man in Westdeutschland lebt, ne, Richtung so Holland, Belgien, da gibt es ganz viele Nicht-UCI-Rennen, die sind dann eher ein bisschen in Anführungsstrichen flacher. Die würde ich dann da vielleicht empfehlen zum Einsteigen, auch was das Equipment angeht. Klar, ich meine, wenn ihr mich irgendwie verfolgt, ich bepreise oder zeige ja immer auch so das High-End-Zeug und sage die Übersetzung der Reifen und so, aber ich würde auch tendenziell, wenn ihr irgendwie anfangt, euch Equipment zu kaufen, jetzt nicht irgendwie gucken, da schon Richtung Marginal Gains zu gehen, sondern eher ein sicheres Setup zu wählen, lieber ein Reif mit mehr Profil, der mehr Grip gibt, lieber dann auch erstmal einen Ticken breiter, wenn ihr die Möglichkeit habt, im Rahmen Übersetzung das Gleiche, nicht direkt irgendwie vorne großes Monocap-Platz, sondern vielleicht ein kleineres erstmal wählen. Also ein Setup, mit dem ihr euch, wo ihr denkt, dass ihr erstmal für alle Fälle gewappnet seid und nicht für ein spezifisches Rennen irgendwas zusammenstellt. Weil ich glaube, da machen schon viele einfach Fehler, dass sie versuchen, zu früh irgendwas zu optimieren und dann da einen Reifen, hier einen Reifen, hier nochmal eine andere Übersetzung. Das ist am Ende gar nicht so das krass Relevante, weil du brauchst halt Equipment, was für dich funktioniert und mit dem du dich sicher fühlst. Und ich glaube, das sind so meine Main Takeaways, die ich so mitgenommen habe aus den letzten Jahren, was ich von Leuten immer gehört habe, und natürlich sonst alles, was du eigentlich gerade auch schon gesagt hast. Ja.
Genau, und wie gesagt, wenn es dann zum Renntag selber kommt, wenn es das erste Rennen ist oder auch wenn ihr euch irgendwie bei einem, es gibt ja immer diese auch so Grauzonen-Events, ne? Die sind nicht ganz Social Ride, dafür sind sie irgendwie zu groß und vielleicht ein bisschen zu professionell, aber es ist auch noch nicht so ganz ein Rennen. Sowas ist eigentlich perfekt, ne? Wenn man sowas findet. Ich hatte jetzt mir mal zwei Websites aufgeschrieben, radsport-events.de hat echt eine riesen Auswahl, auch so im europäischen Ausland oder halt jetzt so gerade Nachbarländer, da ist super viel gelistet, oder 808project.de, die haben auch super, super viele Events gelistet, wo man sich was raussuchen kann. Und da gibt's auch genug, ne, auch so CTFs gibt's ja auch noch quasi aus dieser ganzen Breitensport-Szene. Das ist ja im Grunde genommen nichts anderes als eine organisierte Gravel-Tour, die von einem Verein ausgetragen wird. Und solange der Veranstalter quasi ein sportliches Fahren erlaubt und solange das in Ordnung ist, kann man sich da auch mit einer Gruppe von Leuten gut an den Start stellen und vielleicht mal was zügiger fahren und da ein paar Erfahrungen sammeln, wie es aussieht oder wie es sich so in einem schnellen Gravel-Peloton quasi fährt.
Ja, genau. Und generell habt einfach wenig Angst. Also klar, man hat immer so ein bisschen Bedenken, ist man fit genug, hat man die ausreichende Technik, aber ganz viele Dinge findest du halt auch erst heraus, wenn du sie wirklich mal getestet hast. Musst du nicht mit dem Schwersten direkt anfangen, aber auch immer ein bisschen so gucken, wo sind natürlich auch so die eigenen Grenzen, weil das geht mir jetzt zum Beispiel auch nicht anders. Ne? Ich muss auch sehen, welche Strecken liegen mir und ich muss mich auch irgendwie weiterentwickeln als Sportler noch, um irgendwie gewisse Sachen zu bewältigen. Und das geht dann ja auch für alle, die jetzt in den Sport reinkommen. Also versucht so die Angst ein bisschen beiseite zu lassen. Und in der Regel ist die Community um euch herum, wenn ihr bei solchen Rennen am Start seid, vielen davon geht es genauso wie euch. Ja? Und es ist gar nicht so schlimm, wie man immer denkt, dass man irgendwie direkt, keine Ahnung, abgehängt wird, der Schlechteste da im Rennen. Selbst wenn das so ist, ist es auch irrelevant, wo es geht erstmal darum, auch so ein bisschen Erfahrung zu sammeln und auch Spaß daran zu haben. Und irgendwo muss man ja mal anfangen. Und von daher, ja, versucht mal keine Angst zu haben, sondern springt irgendwie mal ins kalte Wasser. Natürlich gut Research machen vorher, dass euch die Strecken einigermaßen liegen. Aber dann einfach mal an den Start stellen und gucken, was bei rauskommt. Weil am Ende gibt es, glaube ich, wenige, die hinterher sagen, ist was nicht geil ist, weil dieses Adrenalin, was man da bekommt in so einer Rennsituation, das ist schon was Besonderes und das kannst du auch nicht im Training simulieren, aber bei Ausfahrten. Und da haben Radrennen einfach nochmal ein bisschen was anderes und ist natürlich auch cool, wenn immer mehr Leute diesen Sport irgendwie ein bisschen, ja, ambitionierter betreiben und vielleicht irgendwann auch eine Lizenz lösen, mehr Leute werden in die Vereine gehen und so. Und das war ja auch so ein bisschen die Hoffnung mit Gravel, die ich ja irgendwie hatte, dass durch der Vereinssport vielleicht auch ein bisschen so einen Aufwind wieder bekommt, wo Leute merken, dass dann doch ganz cool ist, so Organisationen mit involviert zu sein.
Auf jeden Fall. Dem, also kann ich echt mich nur anschließen. Was ich jetzt zum Beispiel noch auf dem Plan habe für die kommenden Rennen, ist das Rennen in Leuven oder in Leuven in Belgien. Ich finde, das ist ein sehr dankbarer Kurs, wenn man jetzt zum Beispiel unbedingt ein UCI-Rennen fahren möchte. Das ist zum Teil so der Finisher-Kurs von der Gravel WM von vor 2 Jahren. Und das hat eigentlich genau, also es ist ein sehr dankbarer Untergrund, es ist weder zu sandig noch zu matschig. Es ist ein bisschen höher drin, also es sind ein paar kleine Wellen drin, aber jetzt auch wirklich nichts, an dem man ja jetzt minutenlang hochfährt. Und es ist eine schöne Mischung aus einem dynamischen, schnellen Rennen, aber auch ein Rennen, was ein bisschen selektiv ist, sodass man nicht in diesen Stress reinkommt, in einer großen Gruppe zu fahren. Und wie gesagt, da würde ich auch nochmal sagen, seht ein erstes Rennen wirklich auch als ein erstes Rennen. Also geht im Zweifel ganz nach hinten in der Startaufstellung und ihr werdet sehr schnell, das meinte Paul gerade auch schon, Leute finden um euch rum, die wahrscheinlich genau in derselben Situation seid wie ihr, die das Ganze zum ersten Mal machen und dann kann man so ein Rennen auch wenn ein Rennen draufsteht, quasi als Social Ride fahren und die Erfahrung gemeinsam machen. Das ist auch total gut und total hilfreich und nimmt einem vielleicht auch ein bisschen diese anfängliche Angst oder diese Bedenken und den Stress, den man vielleicht am Anfang ein bisschen hat. Genau, es macht mega Bock, sobald man da einmal reingekommen ist und sobald man sich da einmal reingestürzt hat, da hat man eigentlich fast immer, oder ich habe das zumindest fast immer, dass ich im Ziel stehe und mir die Seele aus dem Leib gefahren habe und dann irgendwie doch wieder denke, okay, eigentlich kannst du dich direkt wieder für nächstes Jahr anmelden oder fürs nächste Radrennen. Ich habe es am Wochenende noch so ein bisschen gesagt, das ist so ein bisschen Stockholm-Syndrom, dass man während des, es ist so dieses Type-2-Fun, sagen ja die Amis, dass man währenddessen denkt, oh Gott, das ist das Schlimmste, was ich je gemacht habe und hinterher dann eigentlich drauf schaut und denkt, oh, das war eigentlich ganz geil. Und das ist für mich, habe ich das eigentlich bisher bei fast jedem Rennen so erlebt, von daher traut euch das, das ist echt eine coole Sache. Und genau. Was vielleicht noch so organisatorisch ist, man braucht für fast nichts, das habe ich eben schon kurz gesagt, eine Lizenz oder sowas, auch wenn das irgendwann sicherlich cool ist, ne, weil das dann auch nochmal was Versicherung angeht über den Verein und auch für Vereine sicherlich gut ist und für euch selber auch gut ist. Auch nochmal ein Thema, aber gerade bei Gravel, jetzt im Vergleich zu Rundstreckenrennen, ist die Einstiegshürde, was die Anmeldung angeht, eigentlich lediglich finanziell. Und auch da gibt es dann auch nochmal günstigere, kleinere Rennen, bei denen man sich sehr, sehr einfach und unkompliziert anmelden kann.
Perfekt. Ich glaube, da haben wir jetzt relativ viel mitgegeben. Ich hoffe, es hat einen Mehrwert gebracht für viele da draußen. Bevor wir jetzt aber zum Interview mit dem Hans Becking kommen, dem eher neuen Race Director für The Trucker, wollte ich nochmal kurz auf die Strava, ja, auf das Strava-Gewinnspiel eingehen, was wir jetzt letzte Woche gestartet haben oder diese Woche gestartet haben. Ja, da sind uns dann im Nachgang leider ein, zwei Dinge aufgefallen, die wir so im Vorhinein nicht am Schirm hatten. Es sind dann doch so viele in die Gruppe bei, also so viele der Gruppe beigetreten, weit über 1000 mittlerweile, dass ja, der eigentliche Plan, alle, die mindestens 200 Kilometer gefahren sind pro Woche, mit den Verlosungen aufzunehmen, nicht realisierbar ist, weil Strava uns limitiert mit dem, was wir sehen können. Also wir können immer nur die Top 100 jede Woche sehen. Und ich habe auch schon versucht, Strava zu kontaktieren, da quasi ja es vielleicht möglich zu machen, dass wir alle sehen können, aber da gab es keine Antwort. Und dahingehend können wir jetzt noch jede Woche die Top 100 mit einbeziehen, die Verlosung. Es gab einige Leute, die gesagt haben, wir sollen eine Challenge machen oder andere Möglichkeiten. Das ist leider alles nicht so einfach, wie ihr euch das vorstellt. Also um bei Strava eine offizielle Challenge zu machen, das, wie es größere Firmen machen, das kostet sehr, sehr viel Geld. Also ich rede von einem mindestens fünfstelligen Betrag. Also ich weiß eine Summe und das ist komplett absurd. Von daher, das stand natürlich nicht zur Debatte. Und dann gab es andere Vorschläge noch, die jetzt auch für uns nicht umsetzbar sind, weil die schiere Menge an Menschen, die mittlerweile in der Gruppe sind, einfach zu groß ist. Daher haben wir jetzt uns entschlossen, die Top 100 jede Woche einzubeziehen. Wer davon mindestens 200 schafft, sieht so aus, als wenn es immer geschafft wird. Ja. Und genau, die kommen dann in diesen Lostopf dann, wo wir dann diese Sets quasi an Reifen verlosen. Ich denke, oder wir denken, dass es immer noch eine sehr faire Angelegenheit ist, weil am Ende die es geschafft haben, über diese 5 Wochen da immer wieder vorzukommen, die brauchen auf jeden Fall ein paar neue Reifen, weil sie sehr viel auf dem Rad unterwegs waren. Mhm. Und genau, von daher denke ich, ist es eine immer noch sehr faire Lösung.
Genau, also wir sammeln die Leaderboards über die gesamten 5 Wochen und es gab auch ein paar Kommentare, die ich auch zum Teil schon beantwortet hatte, bezüglich irgendwie Betrug, ne, ob es da Leute geben kann, die mit manuellen Aktivitäten oder anderweitig Einfluss nehmen können auf dieses Leaderboard. Ich habe jetzt bisher in den Top 100 noch niemanden gesehen und ich habe mir nahezu alle jetzt einmal exemplarisch angeguckt, die da drin stecken oder wo Aktivitäten vielleicht so verdächtig aussehen könnten. Also ne, auch wie gesagt, da haben wir auch einen Blick drauf. Es wäre uns einfach aber nicht möglich gewesen, wahrscheinlich dann am Ende weit über 500 oder 600 Leute manuell durchzuschauen. Ich habe auch bisher auf jeden Fall einige ganz coole Aktivitäten und auch coole Profile gefunden von Leuten, die wirklich absurde Sachen fahren. Und da sind nicht nur super schnelle Rennfahrer dabei, sondern da sind auch irgendwie Menschen dabei, die, keine Ahnung, vergangene Woche über 600 Kilometer mit 18 km/h im Schnitt gefahren sind. Also durchaus auch wirklich Leute, die das Ganze mit einem Abenteuerfokus machen. Und genau, da gibt es, glaube ich, einige coole Stories und ich hatte mir auch vorgenommen, für diejenigen, die, sag ich mal, in der Woche 4 und Woche 5 drin sind, vielleicht hier und da mal nachzufragen, was man so Cooles erlebt hat auf dem Weg dahin, weil vielleicht ist der eine oder die andere dabei, die nochmal ein paar extra Kilometer abreißt. Und genau, wir freuen uns auf jeden Fall, da immer zu sehen, was ihr Cooles fahrt, schauen uns das auch, wie gesagt, an, damit wir da auch ein bisschen Überblick drüber haben. Wie gesagt, aktuell sieht es nicht so aus, als würden das Leute ja irgendwie nutzen, um damit manuellen Aktivitäten irgendwie Schindluder zu treiben. Von daher, ich glaube, da können wir auch alle Teilnehmenden ein bisschen beruhigen. Und ja, danke nochmal an Schwalbe für das coole Gewinnspiel. Und genau, wir freuen uns auf alle Aktivitäten, die ihr die er so abreißt. Und ich werde mir hier und da mal so ein paar anschauen. Habe schon eine gesehen aus Lübeck an die Nordschleife, an Nürburgring. Eine Woche zu spät für die DM oder 2 Wochen zu spät für die DM, aber trotzdem auch eine richtig geile Tour. Und ich glaube, sobald die Challenge vorbei ist, genau für sowas ist die Gruppe dann noch am Ende des Tages da, sowas dann zu teilen und sich darüber ein bisschen auszutauschen.
Genau, und wir werden jetzt auch keine Leute bitten, die Gruppe zu verlassen, nur weil sie semi-professionell unterwegs sind. Also da dahingehend bitte auch irgendwie keine Kommentare mehr, weil wir jetzt auch niemanden exkludieren wollen. Und ich habe mich natürlich rausgenommen, ich habe die Gruppe verlassen, damit zumindest mal mein Platz, weil ich es schaffe, momentan schaffe ich es auch immer in die Top 100 mit meinen wöchentlichen Kilometern. Daher, aber ich habe mich rausgenommen, von daher ist nochmal wieder ein Platz mehr zur Verfügung da, genau. Und viel Spaß noch. Und die es am Ende gewinnen, haben es sich auf jeden Fall redlich verdient.
Auf jeden Fall. Ich glaube, letzte Woche wärst du auf jeden Fall der Höhenmeterkönig geworden.
Ja, aber ja, es ist auch so in Ordnung, dass ich da raus bin. Jetzt kann ich leider nichts mehr sehen, weil die Gruppe ja geschlossen ist. Deshalb, die ganze Arbeit liegt bei dir, aber du machst sowas ja gerne.
Yes, ich hatte noch einen gesehen, der hatte mehrere Everestings, habe ich auch schon gesehen, die wären dir auf jeden Fall in die Quere gekommen mit deinem Höhenmeterrekord. Aber ja, wir sind gespannt, was da noch so
kommt. Gibt es Leute, die immer noch Everestings machen?
Ja, ich hatte einen Kandidaten gesehen, der hatte nochmal ein Everesting gemacht. Also ich gucke mal kurz, ob ich ihn spontan finde. Aber es war 27 Mal irgendeinen Berg hoch, hatte ich noch gesehen. Und da dachte ich auch so, Gott, warum tut man sich das noch an? Ja, ja. Aber es ist nicht so zu kriegen, der Trend.
So, we have Hans now with us. Just a short introduction. He is 40 years old, comes from Netherlands, but the best is he is born 86, so the best year. Just like good wine, just like me, you know. And he is a two-time Dutch XCO champion multiple times, top 15 results in World Cup races in XCO, three-time Dutch marathon champion, 5 times stage winner at Cape Epic, and now the race director for the Trucker or the Trucker Series. He can explain that later, but hey, Hans.
Good afternoon, gentlemen. it sounds like quite a lot that we already achieved, but when you're 40 years old, this also it's time that you show something to the table, no?
Yeah. Yeah, when I researched you, I mean, I know you, but like, then I knew you, yeah, similar age, but I didn't know that you're also 40 and that you're actually also born in March. So I think we are like 7 days apart or 8 days apart with our birthday. Yeah, yeah. And I find that quite funny. Yeah, like 86, 87, 85, it's a good year, I think. There's still a lot of athletes actually active and still kind of successful.
So, I have the feeling it's like the long-lasting bunch of riders. Everything around that age, 85, like 86, they're riding like till they can't ride anymore, I guess.
Yeah, and we are a quite good example. So, you just came back from Scandinavia, that's right. Yeah, and you're living now in Girona, the place to be. Since when are you actually there? Because I just realized like couple of months ago that you're there all the time.
I basically travel a lot, so it's hard to get track where actually or actually my house is. Yeah. But yeah, I always used to spend the winter here when I did my training, and then at some point I think, okay, now it's maybe time to where I want to get old, and I didn't want to get old in the north where it's a bit colder. So I make the choice to move to Girona, and I live here now more or less, I think, 1 year. And yeah, you know how it is here, and it's very good, and yeah, I really enjoy it.
Yeah, and are you still like racing professionally in the way you would describe it as professional, or is it more like you, since you have now like this new role, I don't know if it's full time or half time or like a house situation?
I basically been a bit thrown into the deep. I think we are maybe most likely the same. We still want to race, and as long as you are fit and you can perform, I don't want to be the pro athlete that hangs on for dear life to do more training and get better results. I am totally fine with accepting my age and that things gonna be less. And I always been active beside racing. I always like to give back to the sport and not only go to the start, also do more things than only racing. And yeah, this, I think even this summer in Rancho, Gerard just asked, would you be interested to do something for us? And I was like, okay, yeah, what should we do? And then we came, we decided like, hey, let's try to be, hey, let's be race director, for the races close to home for Santaval and Rancho, for Santaval and Traca. Now to start, and I was thinking, okay, I'm 40 years old. We're not gonna be professional for 5-6 years more. And I think for me, it's a perfect point where I still are involved in racing. So I also can view the race from a rider's point of view. I'm connected with the riders. I'm connected with how the racing is evolving. And I think it's a good point also for Klasmark and for Traca to have somebody like me in the organization to see things maybe a little bit different to move forward. But the plan for next year is to continue racing. Of course, I won't be racing then Traca and Santaval because that will be a bit complicated. But for sure, I want to be honest, I enjoy it too much taking care of myself and racing hard and have this adrenaline, this way of living. So I think I'm like in transition. Let's call it that way.
So there was quite a quick turnaround then, eh? When you asked you at Rancho, which was, I think, the week after Unbound, yeah. So start of June, to that he mentioned it in, I think, an interview when he said he's going to announce a race director, so a new position in the organization. And so was for you like pretty quick clear that is something you really want to do?
Yeah, I guess so. I think it's in a natural way that at some point you realize this kind of opportunities. They don't come around a lot. And also I see it's super nice for me that Gerard gave me the opportunity to show his whole house, what's happening in his house, how the sport is evolving. And I see many other sides of either the racing that I see normally. So also it's a big opportunity for me as a person to develop and to learn more things. So I was like, okay, I cannot do these two races, but I can still train. A good thing also is I'm connected with the world I already know, so it's not completely new. Also, I need to check the course. I need to check that new downhill or that new climb. So I'm still riding. I'm still outside. So it's very easy to connect. And also, I think in a way, race director, it's very parallel in what we are doing day to day. We try to do many small things perfectly. We eat well, we sleep well, we train well. And I think that's more or less also the race director. If you want to have a good result on race day, you also have to do many details right. So I think it's a challenge that we're somehow used to. And until now, I'm really like enjoying the whole process, how it's going and building up to Santaval and building up to Traca. It's a lot of work, but it's actually the same as you are now in altitude and building up to European. You just have to do a lot of work that nobody sees to be ready on race day. And I think that's my approach also as race director. And it's the same lifestyle to continue of racing the race or making sure that everybody has an amazing race.
Yeah. And why is it just Santaval and the Traca and not the Traca series races? Because I think they have now Rancho, Santaval, the Traca, the River.
Yeah.
I think there are four or five yeah. races, huh? I think. Why are you just going to do two of them? Because they are like the most important for them right now? Or is it just like they don't want to put too much like pressure on you or like too much work?
No, basically because they're close to home. Rancho has his own race director. Okay. There's like a different, there's some like restructuring and going on, and like really we need somebody. I really needed somebody for Santaval and Girona, and as it close to Santaval and Traca, and as it close to my home or here now, it was the easy decision to mm-hmm. take care of those two and try to make it an amazing day or amazing race.
Do you just mentioned that you like check downhills on the races or like you check the course here and there? Is it difficult for you to sometimes think of amateur riders doing the same courses, or is there like does this cross your mind when you ride them downhill?
100%. It's not only like I'm coming from the mountain bike, so I really have to approach it different because a mountain biker, they see things maybe a little bit less dangerous than a road rider already. So I really have to zoom out, and that's also in the point where I am now. I go write a course with people that write once a month, that like I really want to understand my world. Actually, races world is quite small. We go fast and we go to the finish line and we go home and we train for the next race. So the main thing that I'm doing now is try to understand the whole picture and not only go there, hey, this is a new nice downhill that looks very nice, but I need to check if it's possible that the ambulance can get there, if it's possible that the amateurs get down there safe. How is it with the road crossings? Like there's so many more things with the permits, with all this kind of legal stuff as well. So it sounds really easy, like we make a race and then we do this new downhill and then we go there up this climb and then we cross this road. But there are so many more things that we have to take into account. So I always like, I come with an idea and then, okay, we have to adjust a little bit. So it's really cool to see it also from the other side and to really understand how a race is made. And I think many people, they don't really understand the whole picture. So for me, it's been super interesting so far. And it's very challenging to do and very nice.
Oh, yeah. So you probably spent a lot of time in front of Google Street View and all those route planning apps, right?
Yeah, Strava heat maps. But no, I also must say, like, I get a really good support from the whole team that, like, Lasmark, they've been around for 20 years, I guess, and do so many races. So they have really good structure of making the route first, and then we have an idea, then somebody that actually looks with the road crossings and where it's like harder to pass, he's getting like a new proposal and then everything comes together. So it's not like, hey, this is a new single track or this is, could be cool or there's a nice climb. It's not that easy. Like, and it's like even more complicated than I thought. But also it makes it very, very interesting and very challenging, which is very nice.
But what's like, so you took on the role. And so how was the start? Gerard is the owner, or like the chef of Classmark. I guess he's the owner of Classmark, and he's so therefore the organizer of the trucker. And so you took on the role. What were your first, like, or how did your first working days look like? What did you have to do, you know?
My first, actually, it's something that we just like roll into. And the first thing that for me and for Gerard actually is very important to understand, like I said before, everything what's going on. So, for example, I went one day there to understand how it works with permits. Then we have more days planned that we have a meeting with the emergency team. Then I go with Sarah one day checking out the course, also have a better overview on the areas, which part is easy to enter. And now we're basically diving into more details, the rules and stuff to make things very clear. And then, I think the closer to the event, the more deadlines we have to cross. And actually it went like with Gerard, it went quite easy. We had the meeting and he said, okay, let's come by the office and we talk a little bit. And the same day we shake the hands and the next day we were in the car looking for trails. So this is actually quite good, I guess.
Yeah. What have been the biggest challenges so far? I mean, you're not that long in that job yet. So like, so 2 months around. What have been the biggest challenges?
The thing that I am... I don't worry a lot about it. The thing I really stand for, what I want, is that everything is very clear on forehand for pro riders, for amateurs, for everybody, that everybody knows the role. Especially with the new pro format we're introducing, we want to have like focus on one race, and it's super difficult to make. We have to make a super clear plan on forehand that all the riders know, and that we're not going to have situations like, okay, you can start in pro, you cannot start. Like, we have to have everything very clear on paper, that for the riders it's clear, for the sponsors it's clear, for everybody it's clear, that we don't have discussion afterwards. That is a lot of thinking going on, and luckily, again, like I said, I jumped on the ship already when the plans are made, so it's not, it's not that I want to make big changes or do things completely different. We work and we adjust and we try to fine-tune everything, every small detail. But the hardest thing is that I start to think on two sides, that I like, okay, some decisions in my mind, my instinct clicks very fast, like, okay, let's do it this way. And then, oh no, we need to think of this, or if this situation happened or that happened, like this. There's a lot of things to take into account, which in my normal day-to-day, in my simple athlete life, doesn't have that much impact. So I need to, like, that's something I don't struggle with, but that's been the most challenging so far.
Because you said you've been thrown into cold water. Is there like a best practice or any blueprints? You maybe from your racing experience, you've noted down and you said, wow, this is the way I want to do it. Or this is like a really nice philosophy of race event that you want to like embed into the way you're doing things?
Yeah, I think first of all, like, the Traca is such a big success because it's the Traca. I think we don't want to have a new revolution or change thing. I think we need to just grow and make it even better than it already is. I think the DNA and I think, Paul, also you agree, Traca is something special. It's something, we have such a beautiful surrounding here with a course that's so hard, so much different terrains, so challenging. So I don't think we need to do a lot of things better, but it's the same, like I said before. What I want is to have all the details perfect. And then instead of having a decent day on the bike, we have that super day that we have 5 times a year. So I want to try to, like, the same as I train for a race, that we make the race perfect, to organize the race, so small details. And it's not only having a perfect race for the pro riders, but also for the amateurs, for everybody as well. Having a safe race, I think that's what we're going for. And then, of course, I've been around more than 25 years of racing. I have my ideas. I see what organizers do good, what organizers maybe should not do, in my opinion. And then again, it's up with me to discuss with the team what we're going to pick up and where we're going to go in more to details. But yeah, it's interesting because so if you organize a race for 5,000 people, not all 5,000 people are going to say it's going to be an amazing day. It's super difficult to make a course that everybody's going to be super happy. So we have to be like realistic. And I think if we take away from every race some good and positive points, or learn from the negative things, I think we can create something that's like really, but the track already is really big and really good, just like to fine tune it to make it even better.
Yeah. I would like to, I mean, of course, I'm still professional. I still will be professional for the coming years. So obviously I want to talk about like the race, which is most important to me. First of all, like, there is this big change from like saying there's no Traca 200 pro category anymore, and there's only Traca 300, it's called now, pro category. So, and there's also no adventure, so like 560 or whatever it was. First of all, I really like it, and I agree that's the right way to like put all the attention to like one race instead of like having two separate like professional races and who's actually the champion. And then this year you already can argue everyone can call himself like the Traca champion, but like, who is really? So I think that's a really good thing. But then the sport is more and more professionalizing, and there are more and more challenges, and like it feels like that the playing field, it's not even anymore. It gets like really not unfair, but like, how you say it? I don't know how to say it in English.
Try in German. Maybe I understand it.
Yeah, it's just not even playing field anymore. And I think as a race organizer, you can do a lot to make an even playing field. And do you plan to like have in the future? I mean, you had fixed feed zones this year, but will that stay? You had like stricter rules regarding where you can take feed and so on, and if you shortcut the course, but like, will you actually look deeper really into it if that actually happens, you know, like all these rules which were already there but kind of not really taken into account when it really mattered, it felt like. I mean, not just at the Traca, it was also other races where you had certain rules but they just applied for like certain riders, but then in the like from let's say top 20 everyone did what they wanted, you know. So will the Traca be stricter in general on rules to make it more even?
Also something
as much as it's possible, you know, so, like
something
I know
to discuss.
It's not that easy.
What I always find, I will not put my face as a rider, what I always find from Traca is that they, if they find something out that they something is not fair, and maybe some people is not going to be happy, but they took the rules like there is, and they were not afraid to disqualify somebody or take their rules. And I think that makes it also quite fair for the riders somehow. I remember also with the Traka 200, they disqualified somebody that was feeding outside the feed zone, and later he won and then disqualified, and this kind of things is like, I have nightmares to have to do these things like as a race director. But I think if the thing what we have to do there is make the rules just super clear before, and that you know as a rider, like, oh, we cannot do this. And if you ask me if I want to change the rules, I don't think we have to necessarily change the rules. I think also if you look to privateers compared to team riders, that we're not going to allow 10 of the same team. I don't think also that makes sense, because Traka is such a hard course that end of the day, like, it's such a complete course. And I think the rules as they are, they're quite clear. I think it's also quite fair for everybody. If you already start with, we're going to do feed zones everywhere, and for example, it's going to be a super hot day, and you're just coming there with one guy to help you in the feed zone, it's going to be difficult if you're there with a team with five people. Like, it's, I think if you make not too many rules, you make like super clear rules, it's more fair for everybody. I hope you agree somehow. I also don't know
I do agree. That's what I meant. Like the rules we had this year, the Traka was, they were like clear and they felt like fair. But then I can tell you that like in the pro field, like with riders finishing quite far in the front, they didn't took them too serious, or they didn't read them. They didn't know about them because no one is reading the rule book. The same with Unbound and the same with the UCI races, that you come to these races and when you read the rule book, you have a disadvantage because you follow these rules and others don't. And as many others don't read the rules, a lot of people not following them. So no one is actually pointing fingers, which I don't want to start pointing fingers, but it's just
to be clear,
a shame as someone who tries to follow the rules, that you're at a disadvantage, like a big disadvantage, like with feeding zones and like wheel change areas and all this stuff. So I think it has to be in a communication, doesn't matter if it's Traka or any race, clearer that the rules are there and that they're going to be applied and they're going to be fines or disqualifications. And I think in the past it was all taken too easy and like no one really read them. And then of course sometimes they do apply and then people get disqualified even after winning the race, even though other riders taking shortcuts in the same races. So like then it's like a whole shit show in the end, you know? And I think we don't want that in the sport. And I think therefore, the rules are there, they're good already, but I think they have to be communicated clearer. But I think, as you already said, that's something you want to do. You want to just make clear that they are there and you have to follow them.
I'm the same kind of rider. I don't feel good in even like if you see somebody else doing something not by the rules, I will be the guy in the race already saying like, hey, you have to follow the rules. So I think, if the rule book is clear and we're going to make briefings and like, it's always good to even if for you and me it's standard that you can only feed in the feed zone. But if you're young, you're coming like new in the sport, and you think gravel is like hallelujah freedom, and you just have a lot of fun, then maybe it's gonna be I think. But also I think it's good that as a riders as well, that also if the riders, they come to me after the race or this happened and can it be proven. If there's proof, clear proof, it's going to be quite simple because the rules are the rules end of the day. So if you ask me if I'm going to be a mean guy or a correct guy, or I'm just going to do a lot of time this, and I'm for sure I'm follow the rules, and I think it's fair. And also my goal is really what I really want to achieve is that the winner after Traka or even place 100 after Traka tell me like, wow, it was super hard today. I really suffered. I had an amazing day out around Girona, but it was fair. I was fighting against me, like my abilities as an athlete, and not having my race interfered by advantage of other people or shortcuts of other people that put me back in or people that got to do the wrong way or that was in the wrong start box. Like, I want to make it as clear as possible that this kind of mistake is not going to happen, and we don't need to disqualify somebody, or that we don't have troubles like this. But That's my dream.
Is there like a personal handwriting you're trying to put on the race? Because like I imagine it must be super hard to find new places where to write and where to put the course. Is there even a possibility to shape the race in a way, or do you sometimes have to just go by where it's even possible to guide the race through?
Yeah, it's a mix. Of course, also for me, it's new, and I don't think it's good if something is already such a big success to directly shake it up. But for example, for Saint-Aval, I always struggle with the first day in Saint-Aval, the first hour that there are 400 people that think they have the best winter of the year, and everybody's fighting in the first climb. And then I said to Gerard, can we not just solve it with doing individual time trial on Friday the day before? I think for me, then everybody on Saturday is a bit more relaxed. They've been pointing out the reality the day before on Friday, what their status is and how fast they are. And I think it's going to be more safe and relaxing riding for everybody on Saturday. So this kind of things, yeah, that was my idea, and we're gonna do it for Saint-Aval.
That's a good change, because I really hated the start of the first stage.
Thank you for being honest. Like, that's what we need.
because it's like, as you said, maybe it's also my age and that I don't want to risk everything in February, but it felt really so stupid, as you said, with like going with 400 guys, like over the speed bumps with like 60 k's an hour into like this climb. And yeah, that felt just really stupid. And I know the younger guys that don't mind it. They probably don't even care about it. But I think in general, we don't need that in February. We can be already trucker is nuts enough.
Exactly.
You know, like with the start. But not in February. I think it's good to. Yeah, it's good that you put a time trial. I hate time trials, but it's good to have something to make it a bit more relaxed.
Yeah, I think that's basically also what I try to do. Is like a race like Traca or Saint-Aval, the mountains, the gravel we have, it's technical. Like I cannot make the race so safe that everybody, that is not never going to be a hectic situation or dangerous situation, because I cannot control your skills in the downhill. So, but what we can do is try to make that danger or that stress, that kind of things, that like avoidable risk, take that away, like things that we can do to make it more safe. I think that we can do, and I think that's also one of the points. And then going back to your question, Simon, if you say, would that be my handwriting? I don't think it's going to be something personal for me, because everybody is like looking for a super safe race and a fair race. But I will try to push a little bit harder there. And if you can say okay, then it probably was my doing, I hope.
Yeah, but I find it really important that you just mentioned avoidable risk. I don't expect a 100% safe race. I don't expect that like every descent is like easy to ride, but I do think that race organizers have to step up and do exactly what you just mentioned, taking out avoidable risk. And I think we still have too many races where there are like parts in there which are just too tricky, even for professionals. And as you said in the beginning, you're doing descents or course recons even with people who just riding once a month, so they have a different skill set than you do. And I think that's really important, because then you actually realize, so like, if it's too hard or not. Because like, it's like, I mean, we professionals, of course, like we are like kind of the top of the sport, and like we bring a prestige to race, but still the whole business model is functioning on like the people paying entry fees. I mean, I do pay entry fee as well, but like the other like 4,000 or 4,500 people paying the entry fee, they want to have a good day. And if you just make a course for like top professionals, I think you can't satisfy people like riding in position 3,000 or something.
You don't want to have them all day scared on the bike and not having fun. And also, I think if you make it too hard or too technical, the gaps are going to be bigger, so that the riding is also going to be not that exciting. Like if you make a super steep climb, you put four next to each other, like the gaps are going to be also in the pro field going to be so big. So it's like, it's less exciting. It should be a mix. And also what I really like about the track always is that you cannot say a mountain biker is going to win or a road cyclist is going to win here. There's always a mix, or like a pure gravel rider is going to win there. So that's really cool. That's something what I really look for in building a course, that it's that everybody at some hour in the race would say, hey, this suits me. And then, oh, this next hour I need to survive. You know, this mix and this like dynamic in the race is something that I really like from gravel.
I think 2 years ago, I've ridden the Trucker. Back then, it was the 360. Now, this year, it was the 325 or the 360 degree and 325 kilometers. And I think now, next year, it's going to be 300 Ks, right? Are you shortening the route everywhere, or is there like a key section you're maybe skipping? Because what you just said, I think that's really interesting because, yeah, sure, you think about safety, you think about infrastructure, about feed zones and everything, but also building a course that makes for exciting racing. Because what I really liked at the Trucker when I rode it is that you have this really challenging part at the start and then this really long flat section. And when you think a couple of years ahead, you will have this super long part that's open where people have attacks flying and where groups can shape that maybe can take back someone who's broken away early in the race. So I think that's one more component that you might not think about as an amateur when you're riding the race and you're just surviving, so to say. But is there like any key part you're leaving out or...?
I don't think so. I think Gerard is very good in this. Mm. He always makes a course that's very interesting. So I think that like the main route building will be for sure him, and then we're gonna fine tune. And I think I don't know, Paul, if you did last year the 200 or the 320.
I didn't do either. I did Trucker just twice when I won it, the 200 and this year, the 325 or the 360 degrees.
No, I think like the course, like at the 200 this year is not because now I'm the race director, but I really enjoyed it because it had a little bit of everything, not too many road crossings, like a quite good speed. And I think I don't think we're going to change many things. But basically also, I want to explain you why we go to 300 and 100 and 200. I think it's also good for to have a structure, to have make sure like we want to apply this in other by the Trucker events in the future more, that we have like 100, 200, 300 to make it simple. I think the course is going to be, there going to be some new surprises for sure. There's going to be some climbs that's going to be it's gonna be interesting. We have to leave something for the imagination, eh? So
yeah, but I mean it, like the flat bits between like the mountain parts, they really give enough like black ground to like shorten it or like even lengthen it if you want to, because there's always like some left and rights in there which you can take out. But I would like this year, I really liked the course because for the 300, because the start was quite demanding already, and then you actually had time to like settle, and there were a shitload of attacks, and actually a big group got away, and then like you had this really hard middle part, and then again you had like a long flat bit where a lot of things happened, and then like the last part which was also really quite tough. So I actually really enjoyed the course, and to be honest, I hope there are not going to be too many changes to that course. Of course, taking some case out somewhere, but I think like the mixture and like the structure in general, it's a really good one.
Yeah, we try to like keep that as more or less as it is. And I don't think if you do 300 or 320 kilometer, the result end of the day is probably going to be the same.
Yeah. And you mentioned at the beginning also like that Trucker wants to grow. I think you mentioned that. Like, what does it mean? Like, do you want to grow like having more participants, or like just in general that the event gets bigger and like maybe televised and having a bigger expo? I know that's not all your job, but I mean, that's kind of like, I think, all mixture. But it's like, in which direction does Trucker want to grow?
I the thing what we really have to take in account in making it bigger, I think we sold out super fast this year, which is obviously a really good sign, of course. But we have to keep everything sustainable. And it sounds maybe a bit like far off, or it's super difficult in a small environment here in Girona. We already have like 5,000 cyclists coming in. We're passing left and right, and you know how the week before Girona is. It's a lot of pressure on the whole environment. So the most important thing what we have to protect is that we are okay with the landowners, that we are okay with the government, that we have everything legally perfectly. And it's, I think if you look long term, I think it's good that what Gerard built and over all those years, it's really impressive. We have to protect that. I think that's the main point. And it may be easy to grow next year to double numbers, but then probably the whole thing is going to collapse. So I think we have to be really careful in that. And then again, don't focus on having 2,000 or 3,000 people more next year, but try to make the small things better. Focus on the safety, having a fair race. Like, I think that's a more sustainable way that we can do it more years than just trying to be too super big. Of course, we want to make sure that the elite riders are happy, that we have a super good broadcast, that we can really show the beautiful area we're riding in. We can really show how intense the racing in the front is, but also we can just organize an amazing day out for the family that's going to do the 100 and or the 200, which now sounds like it's only 200, but it's a big day, 200 kilometer, and it can really be a challenge. So, I think that's also up to, of course, Gerard. It's not my role to play, but I think that would be the important part to don't try to overshoot ourselves and just protect what we have and make it perfect. I think that's more the direction we should go. But like I said, I'm not the boss, but it's like, I think that's also when I speak with Sarah, it's mostly the things that we talk about.
Yeah. I mean, like right now, Girona feels already like being not on the edge, but yeah, as I said, I think 2,000 more people, even 1,000, I think could be too much, because right now it's hard to get like places to stay, for example, just so like the really simple things like parking, you know, like the real basics you actually need to just be there before you actually start. And I think when they're going to be even more people, and I also don't know if the city on points starts to maybe hate the race or like the people living there, you know, because I guess the week is, Girona, I lived there for so long, it's generally quite noisy, so it's not a quiet city, but yeah, that week you really feel, I love it. So it actually, I think if I stop on one day, Girona or like Trucker will be the only race I think I would like to go to, just to get the vibe, you know, for the week, because it is nice. It has something special. And actually the strange thing is, that's nothing which is Classmark organizing, because it's all like the small social rides, the coffee spots. Just the people are there, they're making so much noise and giving it such a nice vibe. It's something really unique, which, for example, Unbound doesn't have in my eyes, because the whole world is coming to a city where there is no flair, you know, nothing against Emporia, but it's not Girona. And I think that's something really special. And
we have to protect that.
Definitely. And you mentioned it before, you have to be on good with the landlords and the region and so on. Next year, it will be the first time an official race. How big of a pain was to get that permit, to get it actually, to get the permission from the government and everything, that you can have it as a legal race?
That you should ask as Johan working for Classmark. He can tell you exactly. But as I understand, it's not such a big of a difference. It's just you have to allow the people to pass your ground, and if they're racing or not racing, it's going to be the same amount of people, and it's going to be more or less the same day. But it's more logistic wise, to come back to make the 300 only a pro race, it's not only a decision to have one champion, but also a decision to make one race more safe. We really try to focus on that 300 kilometer to close the course completely while you're passing there, to make a really safe race so you really can go all out. So we have really the professionals, and like I said, we try to take the avoidable problems, we try to take them away as much as possible, and it's a very big effort to do 300 kilometers like this. That means that going door by door in every street you pass, and 300 kilometers is a very long way then. But that's how the sport evolving, and that's what the sport needs. So that's what we're looking for.
Is there Is there a number you can give us? Because like I'm just curious right now when you think about how small the land plots sometimes are in Spain. I mean, sometimes they're big, sometimes they're small, but are we talking thousands of landowners or hundreds?
No. It's not that much. No. Like Paul said, we have parts in the Empordà that owned by the same area, and it's just like it's you can make quite long laps there, but it's a lot of work. I was like, Joanna's doing all the permits and stuff, and he was inviting me in his world, and I was thinking, okay, I will spend there some hours, and then he started to explain because you have to pass by this, and then the municipality, like the city, and then this and this and this, and then the green light, and it's like it's complicated. And then I just saw the map where it's like the 100 kilometers, so that was already a lot of paperwork and have to be approved and signed and sent back, and then again. So imagine for 300 kilometers, it's a lot of work, but yeah, it's also the numbers I cannot exactly tell you, but it's a lot.
Yeah. What is the reason behind that you have to apply for a spot at the pro race for the 300? I mean, Unbound does it, but why is Trucker doing it now? So what is the reason behind it?
Basically safety. Because if we send like 400 or 500 people out full gas, it's difficult. But also to highlight, to make it more professional, like have the best of the best there, racing up there, having exciting race, and also have a more fair chance. Like if you start with 100 people or you start with 400, like you said in Santaval, you showed before but that you have good results and that you can really be in top, but you have a bad start or something. It cannot be affected by having too many riders, in my opinion. And also we can really focus on the high-end riding. Like we can really have the pro field, and we can also, like we said, we can focus the media on there. We can focus the safety more on there because it's going to go a lot faster than the rest of the riders, of course. So that's basically the main reason. Also, like I said before, we are a very fragile environment here. So it's almost impossible for the team that we are to make for every distance to make a pro category. And then again, we also don't know who is the champion. So we really make the decision for this to make things clear and have like a really big, like a big, really strong top field, and have like the creme de la creme, the top starting there. And that's the pro category, and everybody can focus on that. And I think that's a good thing.
Are you going to change the way you're broadcasting the race? Because right now there's you're taking care of broadcasting yourselves. But are there plans to shift like to a bigger broadcaster? Because we've seen it in like some UCI races, UCI gravel races, like the Maligrev in Falkenburg, that was broadcasted by Discovery, for instance. Is there a push, or are you actively trying to keep it to yourselves?
That's actually something I don't know. that's something we didn't discuss yet. I hope that I think, like I said, we want to do more things even better. So I think that's also one part of it, that the broadcasting, to give back to the athletes, especially the pro athletes, who have a really good broadcast. But I cannot tell you anything about that, if we're gonna change something or. That I really don't know.
Yeah. Can we see Trucker Adventure coming back in the coming years?
We really hope so. The lot of rumors going on why we stopped the 560, but basically the reason is quite simple. We cannot make it legally. We cannot like do it legally. We cannot have a race with such a big amount of riders in the night. It's just legally not possible in Catalonia, and I think we cannot afford to do something that's illegal. So it's nothing like, I think.
Is it the numbers of riders which is the problem in general?
No, it's like the numbers of riders. We can have people riding in the night, but not more than 50, if I'm correct.
Yeah. Oh, crazy. Yeah. Okay.
And that's also like the 360. For a lot of people, it's already in the morning and stuff. And like I said, this is some decisions we need to make it sustainable. It, like, you don't want to get in trouble, and then it's not because it's too much organization work to do a 560, but because we have the most beautiful environment here to do the race. So we really look for different ways to make it happen, to still maybe do small groups of start, or like we really find we're looking for a way to make it happen. But like if we cannot support it legally, and we're not going to organize it. So we hope in the future that it can come back, because it's a really cool part of the sport, and I also really love to follow it, and it's really interesting how it is developing, and how even more professionals are in ultra cycling. So but yeah, that's basically the main reason, and that's how it is, and that's how it is for now, but I hope it's going to change in the future. But
yeah, it's interesting to hear, because I think I haven't read anything about it yet. It's like the real reason, and I feel sometimes it would be easier if like race organizers in general would be just more open about like reasons behind decisions. I think that will make things much easier.
Yeah, exactly.
And there won't go that much shit go around there.
But yeah, I think you're right. In general, it's communication, and people, especially after a race, there's a lot of emotions and a lot of people saying things. But end of the day, we are here with three of us together. I'm race director, Paul, you're professional. There are a lot of riders coming from different sides, and we are on this small bubble that the pro riders, they need the sponsors need the exposures, the organizers can give the exposure. So it all works together. And then, like you said, if we make everything clear as possible and we communicate well and we are open, that everybody understands what's going on, it can be quite easy, actually.
Do you think because you already mentioned like pros coming to ultra cycling and stuff, do you think the organic growth of gravel is enough to keep you going, or is there at some point maybe are you contemplating maybe inviting certain riders of like a really high rank, so to say, I don't know, world tour riders or something? Has there been any thought in that direction?
We had Van der Poel checking out the course already.
last year. True.
What was a big thing
last year?
Yeah, but that was a marketing thing.
that's how big it gets. So that's actually the fun part. But I think the fun part from a race like Draka is that you as a privateer, you can start with, if Van der Poel is coming, you start next to each other, and you start with the top mountain bike, and then some World Tour riders are coming. But it has to be fair for everybody. So like I said, the qualifications for to be a pro athlete has to be very clear. But of course, we're going to have an X amount of wildcards ready if Van der Poel call me and you say, I want to race. I think it's not only good for Klasmark and for the Traka, but also it's good for the sport, and it's good for Paul, because if Paul beats him in the sprint, he's going to be professional till he's 48. So we have to be fair. Like if it's like, again, then it's good for everybody. So then, but we're not going to, I don't think we're going to actively send all the World Tour teams that we're going to want to have to Traka. Like it's ours. It's like for the riders, it's something that's built over the years. And we cannot like let the World Tour come over and then take the Traka. This is, but it has to be a balance.
So you, not everyone would get automatically an invitation just because they're World Tour rider. Is that right? Is that what I understood?
If somebody is gonna ask, we can see if we have wildcards available. Let's put it that way. We're not gonna invite everybody because that's not the idea. No, I don't think like even invitations is like is not the plan. Not to sound arrogant or something, but it's like it would be really fun to like mix it even more up. Like Nino Schutter came last year, what was already really cool. It would be cool to have some big names. But let's see.
Yeah, of course.
You're coming, Paul. I hope.
Yeah. I mean, I'm applying for Santa Raal and for Traka, and I hope I get an invitation.
Very good.
No. I mean, that's now like, I mean, Traka is now for so many years like one of the main races, but it just gets bigger and bigger. And for me, I mean, that's a really strange thing. Like if you have to choose, like you can just win one race, either Traka or Unbound, I think I will still choose Unbound just because it's still like a tiny bit bigger. But I think the impact, like as a European rider, a race has for you, I think like in general, Trucker is bigger. I think more people know about Trucker than about Unbound. Of course, in my professional world, my sponsors who pay me, they probably care more about Unbound because it kind of is bigger for whatever reason. But I think in the general public, Trucker is the bigger event than like the more mainstream event now. So I think winning that means more in that sense. Yeah. Which is also strange. So I'm really curious when that will change, when we have a switch to like Unbound loses his place to Trucker. Because also on like the whole like company side, from like companies actually attending the events or like the races, people like to go to Girona, you know, like to have meetings there than to Unbound. It's more complicated to get there. It's more expensive. Trucker is more accessible because Girona is more accessible. So, yeah. But yeah, we will see what the future will bring.
We have better coffee.
As long as I'm a professional.
We have better coffee in Girona.
Yeah, not cheaper anymore, but better. I think I'm happy. I don't have any further questions.
I can add that we're also working on prize money. That is maybe something that's maybe for you interesting. That I think is.
Yeah, but it's something it's nice to hear, but I'm just not expecting it anymore because like in UCI areas, there's just no prize money. And if like race organizers contacting me and saying, hey, we have prize money, I'm like, nice.
Didn't expect that. that's
something we are not used to. But what does it mean you're working on it? Like it could happen
it's going to happen.
Yeah, it's going to happen. And is it like a sizable sum? So where you say, right? It's actually worth it.
What I can communicate, or what's told me that we're trying, it's not confirmed yet, but we're trying to have for all the races that we have next year in by the Trucker series, that we're gonna have like at least live broadcast and 25,000 euro each race. That's the goal.
Okay.
That's where Gerard is fighting for. That's his goal. So if he fights for something, then most likely gonna happen. But also if you read the rules, you read the rules that also in Trucker say that's gonna be prize money. So I think also that's something that's at some point you come to a race. And I was realizing I was with Posti, with Lucas in the breakaway in Trucker in the 200 this year. And then I was realizing, if I win today, actually I can be like maybe 4 years more professional rider just by winning the Trucker 200. It's like something, that's how big it's like now. And that's how important it is. And then I think also if a race this big, like there should be at least prize money. I think that's the next logical step in gravel. And that's also how it should evolve.
Yeah, but that's a big investment. Eh? Like let's say it happens, to have like in 5 races or 4 races, that prize money plus live coverage is quite a bit of investment you have to make as a company. Of course, you have sponsorships. So there's money coming in, you have entry fees and so on. But that's also... hoping that thing is growing and gonna be more sustainable in the future. Because I don't know if that is like a net plus at the end.
Maybe it's not directly the best financial plan, but it's at least like you know how much you put into the sport, and if you ride well and you train well, at least your family should see it at home on TV. No. Like there's at least least respectful for the riders that putting so much into it as an organizer to give back in a way that it's like also good for you for aid. Like I said, the whole microclimate thing, the bubble where we live in, that should work for everybody. So I think it's a logical step.
Okay, nice. I'm happy.
Yes, very happy. Simon, those were nice closing words. I've never considered it that way, but having your loved ones see you on TV, because I rarely get broadcasted at the end of the race where I am. We don't get so much coverage, but that's a really nice thing to consider.
We can also think about to leave the camera rolling for everybody.
The Lantern Rouge broadcast.
After the proceed. No.
Yeah. Kissy. Hey, one last question. The last single trail in the final of Trucker, will that still be in, or are you taking it out?
And
what I have to pay? What I have to pay to you to take it out?
for coffees in Girona. No, No, I this is actually something that I was discussing with Gerard, like I explaining how it is to be a racer, to be in there, and then I get an answer that there's almost no other way in the city for that amount of cyclists to get back into the city. Like with the road crossing and stuff, it's very complicated. But I can, like, this detail I cannot tell you yet. But if you make me an offer, we can think we can think about it. Because but also like I think this kind of things, I have one of my best friends, he absolutely hates the single track, and like I hate it
as well. It's in my eyes, it's too race decisive after such a long race. And you like you're totally fucked, and it can destroy your whole day and your whole work.
Yeah, but
just because you like maybe 1 second or like every part of a second, you're not enough attention, or maybe a stone lies wrong. And I think that's a bit. I know people love it, but for me that's like a bit like too.
Was that?
But
too
yeah,
much,
but I think.
Oh, sorry. Was that where you broke your rim?
Yeah, exactly. That's right. I mean, that's not the only reason, but it's just like, because there, I'm just thinking like, I mean, like this year in like Trucker 360, we actually had there like the fight for like the second place, you know? So like it was decided there, and which is like kind of still fair and so on, but it's just like so late in the race after such a long time, and thinking about the people in the back, which taking sometimes double time, Jesus. I mean at least you know about it, and you have people around you who don't like it as well.
Yeah, no, this is also the good thing that I really like, that people being honest, and that I don't really like appreciate if somebody comes up with ideas. Like I'm really open to hear from all kinds of story, to find like I said, the best possible way. But this thing is on the table, and it's like something we know we know, and we try to make better. But also this kind of things make the track end of the day again. So it's like it's something we have to take in account, that like some people can win the race there, some can lose it there. So it's like, but I do get the point that you say that it's too decisive to be so far into the race. I do agree there, but then on the other hand, if you have to decide the race from 300 kilometers in one single track, it's also like quite late. But yeah, if you come there with a group, it is something like this kind of things. I'm really happy that it comes up to the light, and I voted myself, and me as a mountain biker, of course, I love it, and it cannot be long enough. But I understand like this is the different position that we have to take in account here. So it's this kind of things. We have to decide with the beer, and then we see who pays the bills for the beer, and then we can see what we do.
Yeah, I mean, I know a few ways into the city, but I know it's complicated. But yeah, no, I get it, and let's see. I mean, if it's in there, I will take it, of course. But
I remember when I arrived there 2 years ago. I think it was around midnight. So that's us in there.
Yeah.
Yeah. That's another
that's
level.
A different level.
Yeah. That is a trick. Yeah. No, I like completely noticed, and that we do what we can for sure. I promised.
Yeah, okay. Perfect. Hans, thank you very much. Where do we see you this year? Like what's left at races for you on races?
I will do some. I do the Europeans as well. I'm not going to be so prepared as you, because I will go to Swiss next week. Team Amani is riding there with two young riders. I'm going to support them a little bit. Then I'm going to train there in altitude a bit, and then go to European. And then I think we have the Sea Otter event also here in Girona with the World Cup mountain bike that I want to do. It's a really nice course. And then end of the year for me, it's always Brazil, South Africa, Gravelbern, and then it's November, and then probably we're going to make some course and focus on Santa Val.
Okay, sweet. Sounds good. Then see you in Hoferlise. Maybe Simon as well now, as he realized the start is at 12.
He can make it after the weather.
We'll see.
Yeah, we will see. And Hans, thanks for your time, and see you around.
See you guys. Bye-bye.